Es gibt verschiedene Arten von Drag. Drag heißt nicht immer, ein Cis-Mann muss sich als Frau verkleiden. So würde ich das auch gar nicht bezeichnen. Ich würde eher sagen, es wird so eine Hyperform von Femininität und Weiblichkeit präsentiert, wie sie in unserer Gesellschaft gegebenenfalls gekannt wird, gemocht wird oder auch nicht gemocht wird. Und jeder darf da so ein bisschen mitmachen, was er sie möchte. Aber ich glaube, jemand, der wirklich, wirklich Ally sein möchte, der wird einen Weg finden. Also ich glaube, der fragt nicht unbedingt, was sind die 10 Schritte, um das zu tun. Die Person wird wahrscheinlich automatisch schon in queeren Spaces sein, sich dort entsprechend verhalten, zu zeigen, danke, ich bin Gast hier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir sprechen heute über queeres Leben und wir sprechen über Drag. Und dafür habe ich zu Gast die wunderbare Flexi Twix. Flexi, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Hallo Maggie.
Hallo. Magst du dich einmal vorstellen, dass unser Publikum dich ein bisschen besser kennenlernen kann? Wer bist du?
Also normalerweise werde ich immer vorgestellt, deshalb habe ich mich nicht vorbereitet. Ich mache das aber jetzt. Das ist ein Spaß. Ich bin Flexi Twix. Braunschweiger Drag Queen bis letztes Jahr. Ich bin dieses Jahr im Januar nach Hannover gezogen und mache das jetzt so seit der Pandemie. Da fing das an, also kurz vor der Pandemie, da habe ich angefangen Drag zu machen und dann wurden alle Lichter ausgemacht und dann hatte ich erstmal Zeit, mein Make-up zu verbessern, bis ich dann wieder das Haus verlassen konnte in Drag. Und so lange mache ich das jetzt schon. Ich bin 29 Jahre alt für immer. 21, also kommt drauf an. Flexi hat viele, kommt immer drauf an, mit wem sie spricht, wie alt sie ist.
Heute bist du für immer 29
Jahre alt. Heute bin ich für immer 29, weil das ein schönes Alter ist, auch gerade so, wenn man so ist wie ich. Ich mache Drag. Ab und zu, gerne auf der Bühne. Musik, Tanz, Gesang, weniger Tanz, mehr Gesang, Lip-Sync. Und das so in der Region Braunschweig, Hannover, auch zwischendurch dann schon mal irgendwo im Süden Deutschlands, aber hauptsächlich hier lokal.
Was ich, glaube ich, für alle sagen möchte, die sich den Podcast nur als Audioformat anhören, die das Video nicht sehen können, ist, du bist in Drag und ich würde dir gerne sagen, dass du fabelhaft aussiehst.
Dankeschön. Schade, dass man Schönheit nicht hören kann.
Das ist in Ordnung. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten. Wir hatten ein Vorbereitungsgespräch. Und allgemein, das Thema heute fällt ein bisschen raus aus den Sachen, die wir sonst beim Spielfeld machen, passt aber gleichzeitig total gut rein. Weil eines der Themen, die wir immer wieder angucken, ist eigentlich, über welche Menschen, über welche Situation wird in der Gesellschaft eigentlich viel gesprochen und welche Perspektive fehlt uns. Und gerade über queere Menschen und auch über Drag wird sehr, sehr viel in der Gesellschaft gesprochen. Mhm. Und es wird aus meiner Sicht sehr selten mit Drag Artists, mit Drag Queens gesprochen. Stimmt, ja. Und wir haben vorher überlegt, es gibt einfach so ein paar vielleicht Vorurteile zum Thema Drag oder Missannahmen, die wir gerne aufklären würden. Und du hast uns, glaube ich, ein paar mitgebracht, beziehungsweise so ein paar Sachen, die Leute über Drag denken, die eigentlich einfach gar nicht stimmen. Was gibt es da so?
Also ich weiß nicht, ob das viele Leute denken, dass oder sich Gedanken darüber machen, was Drag wirklich ist. Wo ich manchmal das Gefühl habe, was Leute vermuten, ist, dass Drag so eine, ich möchte mich irgendwie ausleben in meiner Sexualität oder ähnliches ist. Und dabei ist Drag eigentlich eine Kunstform. Also es gibt verschiedene Arten von Drag. Drag heißt nicht immer, ein Cis-Mann muss sich als Frau verkleiden. So würde ich das auch gar nicht bezeichnen. Ich würde eher sagen, es wird so eine Hyperform von Femininität und Weiblichkeit präsentiert, wie sie in unserer Gesellschaft gegebenenfalls gekannt wird, gemocht wird oder auch nicht gemocht wird. Und jeder darf da so ein bisschen mitmachen, was er sie möchte. Und ich glaube, das wird oft nicht so richtig verstanden, dass Drag einfach eine Kunstform ist, mit Sexualität in erster Linie nichts zu tun hat. Auch nicht unbedingt mit Homosexualität, denn ja, ich bin ein homosexueller Mann unter all diesem schönen Glamour, hätte man nicht gedacht, weiß ich, aber es gibt auch heterosexuelle Männer zum Beispiel, die Drag machen. Drag ist auch mehr so eine Sache von, ich ziehe mir eine Rüstung an, ich fühle mich irgendwie anders, ich schlüpfe in eine Rolle und finde dabei ganz viel über mich selber raus. Also ich glaube, Drag ist etwas, was auch die eigene Persönlichkeit, auch wenn man so ein bisschen in eine Rolle schlüpft, so ein bisschen hervorholt und man mal sein kann, wie man gerne möchte.
Ich habe einen Freund, hat mich mal gefragt, was aus meiner Sicht Drag ist, der sehr, sehr wenig darüber wusste. Und ich habe versucht, ihm es zu erklären, dass es ist, wie wenn man schüchterne Kinder zum Theater, in eine Theatergruppe schickt, damit sie so ein bisschen aus sich rauskommen, dass ich meinte oder das Gefühl habe, Drag ist ein bisschen was Ähnliches mit Geschlecht. Es gibt einfach so die Möglichkeit, mal was auszuprobieren, was man sonst nicht so doll ausprobieren kann. Ist das auch so ein bisschen deine Wahrnehmung oder probierst du da auch Sachen aus an dir, die du sonst vielleicht, die sonst nicht so viel Raum hätten?
Also mittlerweile probiere ich nicht mehr viel aus. Also was Drag angeht.
Du bist schon gefestigt.
Ich bin total gefestigt. Hat einfach damit zu tun, dass ich keine große Freude habe, mich in Drag zu packen. So dieser ganze Prozess irgendwie, das Schminken und alles, das macht mir eigentlich gar nicht so richtig Freude. Ich mag das, was am Ende bei rauskommt, aber so dieser Prozess nicht. Deshalb habe ich so meinen Mal nach Zahlen mittlerweile, was das Gesicht angeht. Und so klamottentechnisch bin ich auch so ein bisschen Glitzer dran, dann wird das schon. Ein bisschen nett muss es aussehen, aber ich probiere da nicht so viel aus. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das eine große Chance für Menschen ist, sich auszuprobieren, kreativ auszulassen. Drag vereint ganz viele verschiedene Kunstformen in einer, ich würde sagen, so Mega-Kunstform. Ob das Musik ist, Tanzen, Comedy, Theater, Schauspiel, das fällt alles so ein bisschen in diesem großen, in dieser großen Kunst vom Drag zusammen. Und ich glaube, dass man so als kreativer Mensch sich da total auslassen kann. Also
glaubst du, jede Person sollte und könnte das mal ausprobieren?
Ich glaube, nicht jede Person sollte das ausprobieren. Jede Person kann, nicht jeder sollte. Aber jeder kann.
Aber würdest du Menschen ermutigen, das einfach mal auszuprobieren?
Total. Also ich liebe das, auch gerade bei Leuten zu sehen, die sich das erste Mal dann so anders sehen, da passiert was. Ich habe in der Vergangenheit auch in Braunschweig schon mal einen Drag-Workshop beim VSE gegeben, wo man einfach mal reinkommen konnte und ausprobieren konnte und sich mal eine Perücke aufsetzen konnte und sich ein bisschen Make-up ins Gesicht schmieren konnte. Und da passiert was bei den Menschen. Das ist einfach so eine Transformation und gar nicht so, dass man plötzlich jemand anders sein will, aber man nimmt automatisch eine andere Haltung ein. Man redet vielleicht auch ein bisschen anders und das ist gar nicht unbedingt aufgesetzt, sondern das kommt aus einem heraus, weil man das Äußere irgendwie verändert. Und das ist total spannend zu sehen. Also ja, probiert es alle mal aus. Ihr werdet davon nicht krank, auch nicht homosexuell. Selbst wenn das so wäre, wäre nicht dramatisch, aber das macht aus einem nichts anderes als das, was man schon ist, mit ein bisschen mehr Glitzer vielleicht, Farbe, Schmuck.
Glamour.
Ein bisschen mit Glamour. Ich wollte es nicht sagen, das ist so plakativ, aber ja, Glamour. Glamour.
Wir haben vorher auch noch über eine andere Missannahme gesprochen, die viele Menschen haben. Und zwar geht es häufig darum, wenn sich Drag und Kinder begegnen. Mhm. Also, dass es einfach ein sehr, sehr diskutiertes Thema ist, was verhältnismäßig plakativ diskutiert wird. Mhm. Und du hattest da auf jeden Fall Gedanken zu. Ja. Was beschäftigt dich dazu?
Also ich glaube, dass die meisten Drag Queens gar keinen Bock auf Kinder haben, einfach grundsätzlich nicht, weil die einen anfassen und keiner soll die an den Haaren ziehen. Nein, also Spaß beiseite. Es gibt, wie in jeder Kunstform, Kunst, die für die Nacht nach 22 Uhr ist und Kunst, die für den Tag ist. Ja? Drag an sich selber als Kunstform Minderjährigen vorzuenthalten, weil es per se als etwas Sexualisiertes oder etwas Gefährliches eingestuft wird, halte ich für falsch. Es gibt Drag Queens, die ganz, ganz wunderbar Disney-Prinzessinnen sind und Kinder das total lieben. Und ich nehme das auch wahr bei CSDs. Kinder sehen nicht irgendwas, was mit Sexualität zu tun hat. Die sehen, oh, da ist jemand bunt, da ist jemand vielleicht auch laut, bringt mich zum Lachen, tanzt, bewegt sich, hat Dinge an, die ich mir gerne auch anziehen würde. Weil Verkleiden spielen mochten wir als Kinder doch alle gerne. Also von daher, ich glaube, dass es ganz, ganz schade ist, wenn man Kindern das vorenthält. Aber ich halte natürlich auch nichts davon, Kinder abends in eine Dragbar zu stecken und dort die Leute an der Stange tanzen zu sehen. Aber das ist ja selbstverständlich, denn auch, man soll es nicht glauben, wir queere Menschen haben gesunden Menschenverstand. Und ich glaube, das fehlt vielen, die halt sehr, sehr einseitig über Drag sprechen und denken und auch gerade in Bezug auf Kinder. Also Drag und Kinder zusammen ist genauso, als wenn ich, also das ist so, als würde ich sagen, Kinder dürfen nicht im Haus sein, denn da gibt es Messer. Aber an die Messer kommen sie gar nicht ran, weil die hat Mutti weggesperrt. Kinder können auch in einem Raum sein, wo es Drag gibt, aber halt nicht nach 22 Uhr, aber da dürfen sie eh nicht in eine Bar. Und von daher ist das so eine Sache, wo ich immer, das verstehe ich nicht so ganz, was an mir schlimm sein soll, Kindern gegenüber. Ich habe mehr an als die meisten Muttis. Also hier sind viele Schichten.
Du hast lange gebraucht, drunter, so viel anzuziehen.
Ganz genau. Also von daher, ja, das ist halt so ein Thema, wo ich glaube, ja, da wird mit Ängsten, also da, die Leute, die das vielleicht so ein bisschen populistisch irgendwie benutzen, da wird mit den Ängsten von Leuten gespielt und alle anderen haben vielleicht einfach noch nie eine Drag-Show gesehen oder kennen nur eine Art von Drag, nur eine Sache, die sie mal im Fernsehen gesehen haben oder kennen die Nightlife-Bar von Olivia Jones oder so. Aber Drag an sich ist so, als würde man ins Theater gehen. Und es gibt Theaterstücke, die sind für Erwachsene und es gibt Theaterstücke, die sind für alle.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja, ne?
Auf jeden Fall. Ja, richtig schönes Bild direkt. Ich finde, ich beobachte das seit längerem, dass ich das Gefühl habe, viel von dem, worüber queere Menschen sprechen, wenn sie dann endlich mal ein Mikrofon bekommen, ist, wir müssen darauf reagieren, was gerade alles gegeneingesagt wird. Mhm. Das heißt, irgendwie ganz, ganz viel von den Diskursen um queere Menschen, die stattfinden, ist eine Reaktion darauf, wo sie politisch angegriffen werden. Und ich möchte heute mit dir noch mal über ein anderes Thema sprechen. Und man liest das zwar immer mal wieder, glaube ich, wenn man in den Kreisen ist, aber das Thema ist Queer Joy. Mhm. Also was findet eigentlich, was sind schöne Momente des Queerseins, was sind Momente des Queerseins, die stattfinden, nicht nur da, wo sie darauf reagieren, dass jemand anderes die Rechte angreifen möchte, einen in Frage stellt, sondern was bedeutet für dich Queer Joy?
Queer Joy ist, glaube ich, wie jede Art von Joy auch, einfach erstmal grundsätzlich Freude und schön, dass wir uns freuen können. Und ich glaube, wir haben, es ist so, als hätte man uns so ein bisschen mehr Zauberstaub übergestülpt. Wenn wir uns freuen, freuen wir uns richtig. Und wenn wir feiern, feiern wir richtig. Und wir feiern Diversität meistens. Es gibt da natürlich auch Fälle, wo das nicht so ist. Aber ich finde es einfach total befreiend, mir keine großen Gedanken machen zu müssen, ach, könnte jetzt jemand denken, dass ich schwul bin? Oder könnte jemand denken, ach, der hat keine Freundin oder so? Dieses mit dem, wenn man queer ist und es raus ist, dann ist das alles viel an gesellschaftlichem Druck, der irgendwie abfällt. Und das ist eine Form von Queer Joy für mich, aber auch einfach zu sehen, wie Leute sich komplett entfalten und sie selbst sein können. Also ich glaube, wir spielen ganz normal alle im Alltag viele verschiedene Rollen. Die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Aber oft sind wir nicht in einer Rolle, die wir gerne spielen. Also wir passen uns an und versuchen irgendwo reinzupassen, wo wir sehen, dass es irgendwie von Wert ist. Und so im queeren Leben, es ist, finde ich oft, wir probieren einfach mal was aus. Heute male ich mir einen Schnurrbart und gehe auf die Bühne und bin Drag King. Morgen bin ich Drag Queen und habe eine Perücke auf. Und übermorgen, da tanzen wir alle zu Lady Gaga und zu Beyoncé. Also es ist sowas, ich fühle mich sehr, sehr frei, wenn ich in queeren Spaces bin. Also das ist so ein bisschen als würde so dieses durchatmen, ich muss heute jetzt nicht mich anpassen an die heteronormative Welt. Von daher gibt viel, viel tolle Sachen, die aus der queeren Bubble kommen. Und viele Trends, was Mode angeht, was Musik angeht. Selbst die Heteromänner kleiden sich jetzt plötzlich alle, wie so Queers vor 5 Jahren sich gekleidet haben. Crop Top ist jetzt in und bunte in die Fingernägel. Damals war das irgendwie, wurde für angespuckt. Und jetzt kriegen heterosexuelle Männer Applaus dafür. Also viele gute Dinge kommen aus der queeren Bubble, wie man sie dann
Crop-Tops zum Beispiel.
Was?
Crop-Tops zum Beispiel,
ja. Wie man die dann aber lebt und wie man das, diese Aneignung, das ist dann ein anderes Thema. Ich feiere jeden CSD, den ich irgendwie mitmachen kann, mit. Freue mich total, wenn man dort einfach ausgelassene Stimmung hat und gute Musik ist und auch wenn viele nicht glauben, dass es eine Demo ist, es ist immer noch eine Demo. Und auch das ist, man kann auch joyful auf einer Demo sein. Das ist nicht immer nur ein hier, wir protestieren auf allen Vieren, sondern man kann auch mit Freude was bewegen und mit und zu zeigen, dass man ein erfülltes und glückliches Leben führt und Spaß haben kann, ist eine ganz, ganz tolle Form der, der Demonstration, finde ich. Von daher auch da sehr, sehr viel Queer Joy.
Gibt es Momente außerhalb von eher so Feiern und Partys und größeren Veranstaltungen, wo du sagst, du findest Queer Joy?
Bei mir, also für mich, bei mir zu Hause, mit mir selber in meinem Kopf.
Ja.
Also ich bilde mir ein, also ich, das ist so eine Sache so, als es gibt da so, gibt so ganz lustige TikToks und Reels und so dazu, die so sagen, ich habe die, ich bilde mir als queere Person ein, ich kann alles. Weil meistens muss man auch alles irgendwie.
So die Gay Audacity, alles
gay
zu können.
Gay Audacity, genau, genau das ist das. Und das ist halt auch so was Schönes irgendwie. Heute sage ich so, ich nähe jetzt mal ein Kleid. Habe ich nähen gelernt? Nein. Habe ich die richtigen Stoffe? Nein. Die hole ich mir im Baumarkt. Das letzte Outfit, was ich genäht habe, das war eine Tischdecke aus dem Baumarkt. Da habe ich was draus gemacht. Aber so dieses, ach, wir gehen was an, sind kreativ und nutzen einfach unsere, und ich glaube, da ist viel Kreativität in der queeren Szene und machen da was Schönes draus. Also machen mit dem, was so uns gegeben wird, machen da irgendwie was Schönes drauf, streuen Glitzer drüber, machen es bunt.
Sehr gut. Du hast ja gerade schon gesagt, du findest also viel von der Queer Joy in queeren Spaces, also Räumen, die explizit geschaffen werden für queere Personen, aber auch zu Hause. Und das sind ja beides Räume, in denen du sozusagen sicher sein kannst.
Ja.
Du hast vorher gesagt im Vorbereitungsgespräch, du möchtest uns auch zwei Organisationen mitbringen, die sozusagen Räume schaffen für queere Menschen, die du vorstellen möchtest. Ja. Um einfach mal zu zeigen, es gibt total viele Organisationen in Niedersachsen, in Hannover, auch darüber hinaus, dass wir ein bisschen was davon einfach auch zeigen können und denen Shoutout geben können.
Ja.
Was ist die erste Organisation, die du uns mitgebracht hast?
Fangen wir einmal an mit, und da können wir so die aktuell politische Lage, müssen wir nicht drüber sprechen, ist es gruselig, wenn wir über Asylrecht sprechen. Das ist für jede Person schwierig, aber für queere Menschen noch mal ein Tuck schwieriger, glaube ich. Anzuerkennen, also aus einem Land zu kommen, wo man dafür verachtet, geächtet, verfolgt wird, wie man ist, ist dramatisch. Und jetzt mit unserem neuen oder mit dieser neuen Idee, wir wollen noch die Grenzen enger machen und so, wird es gerade für queere Personen noch schwieriger, irgendwie zu rechtfertigen, warum sie vielleicht in ihrem Land nicht sicher sind. Und da gibt es die Queer Refugees, die sich darum kümmern, für Leute, die geflüchtet sind, Räume zu schaffen und schaffen über Bildung, Integrationsworkshops, Spaces, wo wir schaffen dann gerade denen, die es dann geschafft haben, herzukommen aufgrund von Verfolgung wegen der eigenen sexuellen Identität, geschlechtlichen Identität, denen zu helfen. Und da kann ich nur empfehlen, queerrefugees.bs, ich weiß nicht genau die Website, aber
wir finden es raus und schreiben es in die Shownotes.
Und die freuen sich sicherlich über Spenden auch, also da bin ich immer ganz, ganz froh, wenn irgendwie Leute da mal die Chance haben, sagen, hier, heute habe ich 5 € übrig, geben wir dahin. Ich glaube, die können es gut gebrauchen, weil da wird ein guter Job gemacht. Das ist so eine Sache. Und dann auch hier lokal das Queer Unity. Wir haben ja schon so über junge Menschen, Kinder und Queer gesprochen und dass das immer so separiert wird und als ob das nicht zusammengehört. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja queere Erwachsene und das waren auch mal queere Kinder. Also wir Erwachsenen, queeren Menschen sind nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern da steckten Kinder hinter, die ganz, ganz lange einfach nicht wussten, wo sie hingehören und wie sie fühlen, ob das richtig ist. Und da gibt es hier in Hannover das Queer Unity, ist ein Projekt des Andersraums, wurde für, ich glaube, 5, 6 Jahren mittlerweile gegründet und bietet einen Safe Space für queere Jugendliche. Ob das Transidentitätsthemen sind, ob das Homosexualität ist, all diese Dinge können dort ganz frei von Verurteilung irgendwie gelebt werden und das ist ein schöner Raum. Von daher kann ich auch da nur empfehlen, die können auch immer was gebrauchen. Die machen tolle Aktionen. Es gibt jeden Tag ein Café, wo man einfach hinkommen kann. Wenn es einem zu Hause nicht gut geht, dann braucht man einen Raum, wo man hingehen kann. Ich hätte mir das als Kind oft auch gewünscht, auch wenn ich sehr privilegiert war und keine Probleme hatte, aber Leute zu sehen, die auch so sind, wie sie sind, ja, das finde ich super wertvoll. Von daher Queer Unity Hannover, Andersraum.
Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall beides verlinken, beziehungsweise in die Shownotes tun, dass alle Leute, die mehr darüber wissen wollen, sich die Websites angucken können und einfach noch mehr darüber informieren können.
Das freut mich.
Wir besprechen beim Spielfeld eigentlich immer, egal welches Thema wir haben, auch ein bisschen die Frage, was wird eigentlich gerade in der Öffentlichkeit diskutiert, was fehlt da vielleicht, was fehlt da vielleicht nicht. Wenn du dir anguckst, wie über queere Menschen und queere Themen gerade in der Öffentlichkeit in den Medien gesprochen wird, was sind Sachen oder Perspektiven oder Nuancen, wo du sagst, eigentlich müssten die da sein und ich frage mich, weshalb ich sie nicht lese und nicht höre, das möchte ich eigentlich hinzufügen.
Also ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass gerade queere Menschen gerne hergenommen werden, um abzulenken von den Problemen, die wir im Land und auf der Welt haben. Also wenn wir überlegen, rein statistisch irgendwie betrifft, bezeichnen sich, glaube ich, 9-10% der Welt irgendwie unter dem Umbrella der LGBTQIA+ Community. Davon dann, wenn es hochkommt, irgendwie 3%. Wo es um Transidentität geht. Und dieses Thema höre ich ständig. Und ich höre es leider nicht als etwas Positives, etwas, wo man sich freut, dass Leute sichtbar werden, sondern ich höre es als, oh, das ist eine Gefahr und wir müssen Bathrooms irgendwie sichern. Und wir überlegen jetzt, wer wo auf die Toilette gehen kann und wie das irgendwie, ja, dass wir Leute schützen. Wo ich immer denke, okay, wir wollen Leute schützen vor etwas, was gar keine reale Gefahr ist. Also ich spreche jetzt über die Diskussion, die jetzt aus Großbritannien zum Beispiel kam, wo man davon ausgeht, dass Toiletten, WCs, geschlechtsspezifisch mit Nein, das muss ich nochmal wiederholen. Also,
du kannst einfach den Satz unterhalten, das ist kein Problem.
Also, jeder darf nur auf die Toilette gehen, die dem Geschlecht, die in der eigenen Geburtsurkunde steht, irgendwie entspricht. Und das ist so ein Non-Issue. Vorwand irgendwie ist, man möchte Frauen schützen, was ich absolut schützenswert, Frauen sind zu schützen, Menschen sind zu schützen, Frauen ganz besonders. Aber es gibt gar keine reelle Bedrohung. Die einzige Bedrohung, die es gibt, dass man Menschen zwingt, in einen Raum zu gehen, dem sie nicht nur sich vielleicht nicht zugehörig fühlen, sondern dem ihr Äußeres gar nicht entspricht und sie immer in eine Erklärungsnot kämen, mit fremden Menschen darüber zu diskutieren, warum sie jetzt gerade mit Körperbehaarung und mit was auch immer dem nicht entspricht, was dort erwartet wird, warum die jetzt in diesem Raum sind. Und das ist halt was, wo ist denn diese, wann sprechen wir darüber, wie schützenswert diese wirklich wenigen Menschen, die irgendwie das insgesamt so betrifft, warum schützen wir denn die nicht mit etwas, was gar kein Issue ist? Also, dass wir machen Probleme auf da, wo eigentlich keine sind. Und anstelle, dass wir jemanden schützen, tun wir Menschen weh. Das sind nicht viele Menschen, aber jede dieser Personen ist es wert, geschützt zu werden vor einer realen Bedrohung. Und das sind dann halt Momente, wo sich transidente Personen in Räume bewegen, wo ihnen Gewalt drohen kann, wo ihnen auch nur ein dummer Spruch, der tut weh, der droht ihnen, weil sie an Orten sind, wo sie eigentlich zugehören, weil es einfach gesunder Menschenverstand Sinn macht, aber weil in der Geburtsurkunde irgendwann mal was anderes stand, dürfen sie jetzt in diesen Raum nicht. Und da wird nicht differenziert betrachtet. Es wird immer davon ausgegangen, Transpersonen sind das Problem. Dabei sind am Ende des Tages, wie ist es wohl, Cis-Männer das Problem. Meistens hetero Cis-Männer. Das ist kein Shaming. Aber es ist halt so, die Transpersonen sind nicht die, vor denen die Frauen Angst haben, sondern die Cis-Männer, die im schlimmsten Fall Dinge tun, die einfach entgegen jeder Menschenwürde sind. Und das hat aber nichts mit den Personen zu tun, die man jetzt ausgrenzen will und denen man Riegel vorschiebt, in ihrer Identität zu leben. Und das ist für mich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich ganz, ganz furchtbar, dass das dann so hergenommen wird. Das ist jetzt ein Diskussionspunkt. Und wir wollen irgendwen schützen vor irgendwas, was gar keine reale Bedrohung ist.
Das ist der Punkt, wo, glaube ich, das Thema, worüber wir heute sprechen, sehr gut zu anderen Spielfeldthemen passt, ist, dass wir relativ viel beobachten. Wir haben jetzt viel zu Abschiebungsrhetorik gearbeitet in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Aber dass häufig da, wo der öffentliche Diskurs stattfindet, dass es sozusagen eigentlich eine Verschiebung davon ist, was eigentlich das Problem ist. Ganz genau. Und ich weiß noch, als wir unser Vorbereitungsgespräch hatten, meintest du, was du dir eigentlich wünschst, ist, dass an diese Themen mit mehr gesundem Menschenverstand ist. Ja. Also da hatten wir ein bisschen darüber gesprochen, und darauf will ich jetzt sozusagen auch hinaus, ist, dass häufig wir, glaube ich, beide beobachten, dass so eine gewisse Menschlichkeit fehlt darin, wenn darüber gesprochen wird. Ja. Also wenn ich mir jetzt AfD-Funktionäre angucke, die über Transrechte sprechen oder beziehungsweise über die Einschränkung, bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Person vor 10 Jahren noch nicht wusste, was eine Transperson überhaupt ist. Und irgendwas ist ja passiert, dass das zu einem der größten, ich glaube nicht relevantesten, aber größten Punkte geworden ist auf öffentlichen politischen Bühnen, gerade wenn es auch um so rechte Rhetoriken geht und sowas. Wo ist dieser Menschenverstand, den du dir wünschst? Oder was glaubst du, ist der Grund, weshalb es für dich so selbstverständlich normaler Menschenverstand und Nächstenliebe ist, irgendwie über diese Themen differenziert zu denken und in der Öffentlichkeit aber nicht so doll?
Also ich glaube erstmal, dass ich eine gute Kinderstube hatte. Und ich glaube, vielen fehlt das. Ich hatte ein ganz tolles Umfeld von Großeltern zu meiner Mutter, die einfach immer mitgegeben hat, ganz runtergebrochen, so was du nicht willst, was das Mann dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So ganz simple Sachen, aber auch einfach jeden sein zu lassen und jedem die Chance auch zu geben, er oder sie selbst zu sein. Und sich selber nicht immer so wichtig zu nehmen. Also ich glaube, viel Empathie geht verloren, wo wir glauben, dass unsere Probleme die größten Probleme sind. Das eigene Problem ist das größte im Raum und dem muss ich Raum machen und das muss ich irgendwie allen erzählen. Und mal über den Tellerrand schauen, ist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht, weil wir sehr auf unsere eigenen Bedürfnisse, was ja auch gut ist, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, aber dabei sollte man die Bedürfnisse der anderen nicht einschränken. Also, und ganz, ganz besonders halt, wenn ich versuche, etwas einzuschränken, was nichts mit mir zu tun hat. Also, Empathie, das ist sowas. Und ich habe, glaube ich, einfach Glück gehabt, dass das immer so bei uns gelebt wurde. Also zu gucken, wie geht es dem anderen, wenn es dem gut geht, dann geht es mir automatisch besser, als wenn es jemandem schlecht geht. Also es ist einfach so, dass es geht einer Gesellschaft immer besser, wenn es den Schwächsten auch gut geht. Also und das ist einfach nicht abzustreiten. Deshalb, das ist für mich, gesunder Menschenverstand. Ist auch schwer zu erklären, was gesunder Menschenverstand ist, ne? Das ist so.
Ist ein bisschen eine gemeine Frage.
Ja, das ist es irgendwie so dieses, ich bin nicht so der einfach. Nagel der Welt.
Ja.
Auch wenn ich jetzt gerade denke, ja, bin ich, weil ich so schön bin.
Du bist wirklich heute auf jeden Fall die schönste im Raum, da kann ich nichts gegen sagen. Wir gucken beim Spielfeld auch immer ein bisschen auf die Frage von, also zum einen, wie werde ich gut informiert? Ich glaube, deshalb sprechen wir heute auch gar nicht so viel über Informationen. Es gibt sehr, sehr viele Informationen darüber, was queeres Leben ist, was Transidentitäten sind, was nicht-binäre Menschen sind. Ich glaube, wir wollen heute gar nicht so doll aufklären, sondern einfach ein bisschen sichtbar machen und ein bisschen zeigen, was gibt es eigentlich und eben sowas wie Drag auch einfach zeigen, deine Perspektive zeigen, du musst nicht für alle sprechen, sondern eigentlich ja einfach Sichtbarkeit schaffen. Und genau, was uns aber als nächsten Schritt wichtig ist, ist die Frage von, was können denn Menschen eigentlich tun? Im Kleinen, im Größeren. Und wenn wir jetzt mal überlegen, vielleicht bei unseren ZuschauerInnen sind vielleicht welche dabei, die sagen, boah, ich würde eigentlich viel mehr queere Menschen unterstützen. Ich möchte da auch irgendwie auf der sozusagen richtigen Seite stehen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich verändern kann, was ich machen kann. Hast du Wünsche, was Allies machen können, also Menschen, die queere Menschen unterstützen wollen?
Also ich glaube, erstmal zuhören. Also Augen auf und zuhören. Ja, es gibt immer so ein bisschen, wir kennen das auch so, wenn wir über die POCs sprechen, Colorblindness, das ist ganz, ganz, das ist nichts, so jemand, der sagt, ich sehe keine Farben, ist alles gut, ist das Schlimmste, ja. Als Ally muss man die Probleme sehen und sie verstehen. Im besten Fall sich selber damit auseinandersetzen, wie man dazu beitragen kann, Teil der Lösung, nicht des Problems zu sein. Aber ich glaube, jemand, der wirklich Ally sein möchte, der wird einen Weg finden. Also ich glaube, der fragt nicht unbedingt, was sind die 10 Schritte, um das zu tun. Die Person wird wahrscheinlich automatisch schon in queeren Spaces sein, sich dort entsprechend verhalten, zu zeigen, danke, ich bin Gast hier. Ja, also eine Drag-Bar oder eine queere Bar ist nicht der Spot, um jetzt meinen Junggesellinnenabschied zu feiern und zu sagen, das ist mein Special Day unbedingt, weil das ist ein Safe Space und da muss man sich anpassen. Also das sind so Kleinigkeiten. Oder einfach mal zu fragen, seine, im besten Fall, wenn man die hat, queere Freunde, wie geht's dir eigentlich? Was bewegt dich gerade so? Was gerade, auch wenn wir über die Politik sprechen, ja, Leute, die die nicht Teil von einer Minderheit sind, denen fällt oft, und das ist wahrscheinlich gar nicht mit Absicht, denen fällt einfach nicht auf, dass sie privilegiert sind und dass sie sich über weniger Dinge Gedanken machen müssen. Und da dann mal einen Schritt zurück zu tun und zu sagen, was passiert gerade in der Welt? Und meine queeren Freunde mal fragen, was macht das eigentlich mit dir? So. Das ist, glaube ich, so ein Schritt, zu zeigen, dass man wirklich Interesse zeigt. Weil natürlich kann ich als im besten Fall weiße, cis-hetero-Person mir viel weniger Gedanken machen darüber, dass 300 Kilometer von uns hier Krieg ist oder dass in einem Land nebenan Drag zu was wird, was verbannt wird oder wo Leute gejagt werden auf den Straßen, nur weil sie queer sind. Das ist erstmal nicht mein Problem, aber es wird irgendwann zu meinem Problem, wenn dann keiner mehr da ist von den Leuten, die ich dachte, dass ich die mag und die mich mögen. Von daher einfach mit offenen Augen auch die Probleme und die Dinge sehen von den Leuten, die um mich herum sind und da zu versuchen, so ein bisschen in deren Schuhe zu steigen. Das ist, glaube ich, was. Da kann man super Ally sein. Einfach mal wirklich gucken, auch wenn es mich nicht betrifft, wie geht's dir eigentlich? Das ist so das, würde ich sagen.
Ich finde es eine voll schöne Antwort, weil für mich, was mir ein bisschen durch den Kopf ging, als du gerade geredet hast, war, kurz einfach vielleicht nicht die wichtigste Person im Raum zu sein. Hm. Also sozusagen ja, sich kurz hinten anzustellen und zu gucken, welche Perspektive gibt es denn eigentlich, die ich nicht habe. Ja. Ich glaube, was nochmal ein wichtiger Punkt ist, weshalb wir uns heute halt auch eben entschieden haben, nicht nur zu informieren, sondern einfach sichtbar zu machen, war auch, dass es sehr, sehr viel Informationen gibt, gerade im Internet, gerade in Podcasts, in Videos, sich die einfach anzugucken. Mhm. Also es ist wichtig, die queeren FreundInnen zu fragen, aber eben nicht nur die queeren FreundInnen zu fragen, ob sie gerne abends beim Bier noch mal ein bisschen bilden wollen, sondern einfach die Informationen auch ganz selber genau einzuholen.
Und für die Leute, die es ganz einfach wollen, ich gebe euch einen Prompt für ChatGPT. ChatGPT, versetze dich in die Lage einer XY-Person und erzähle mir, was gerade in der Welt meine größten Probleme sein könnten. Und ChatGPT gibt dir eine Antwort. Und wenn du dann sagen willst, wie kann ich dazu beitragen, dass die Welt nicht so hässlich wird, wie sie vielleicht werden kann, wenn keiner was tut, frag auch das ChatGPT. Gibt dir eine super Antwort oder Quellen, die du angucken kannst, um dich weiterzubilden. Man muss nicht mal selber googeln mehr.
Ich habe nicht mit einer ChatGPT-Antwort gerechnet.
Oder Copilot, was auch immer ihr benutzt.
Okay. Was kann aus deiner Sicht getan werden, um queere Menschen mehr zu schützen, um politischen Strömungen, die queerfeindlich sind, entgegenzutreten, was gerade nicht gemacht wird? Hast du irgendwas so, vielleicht einen Wunsch für ein Gesetz? Oder wärst du gerne in der Tagesschau, um einfach Sichtbarkeit zu schaffen in einem Medium, wo es überhaupt nicht um queere Themen gibt? Gibt es irgendwas, wo du denkst, das könnte eigentlich gemacht werden, um Queersein zu normalisieren und diesen politischen Strömungen was entgegenzusetzen?
Also ich würde erstmal da kurz so, wollen wir Queersein normalisieren? Ist es cool, normal zu sein? Wir können doch alle sehen, dass wir, ne, normal ist ja sowas, das Übergeordnete, das ist das, was alle tun, also ist das, was normal ist. Und queer sein tun nicht alle. Und das ist auch in Ordnung. Ja, also mal zu akzeptieren, dass wir nicht alle gleich sind, aber dass das vollkommen okay ist. Das reicht schon. Von daher.
Ja, ist meine geheime Gay Agenda. Alle queer sind. Nee, ich glaube, mit dem Normalisieren meinte ich vielmehr, dass es eben nichts Aufregendes ist, sondern was genauso Normales wie eben Cis und Hetero sein.
Ich weiß nicht, ob da Gesetze, ein Gesetz kann dafür sorgen, dass wir uns in einem Staat vielleicht verstehen als, wir als Gemeinschaft sehen in diesem, durch die Erlassung eines Gesetzes, sehen, das ist das Gedankengut der Mehrheit. Von daher, ja, lasst uns Gesetze machen, die queere Menschen schützen, ganz klar. Aber lasst uns viel früher anfangen und lasst einfach erstmal verstehen, dass queere Menschen in erster Linie erstmal Menschen sind und wir vor dem Gesetz alle gleich sind. So. Und dann zu sagen, was kann noch getan werden? Ja, man kann das Kreuz ja an der richtigen Stelle machen. Denn auch da solche Sachen wie, ich habe ja nichts gegen, aber ich wähle aus Prinzip jetzt XY einer Partei, der ich jetzt keine Stimme geben will. Das, auch da ist es wieder, denk nicht nur an dich, sondern denk einen Schritt weiter und denk daran, welche Partei tut den Schwächsten im Land am meisten weh oder eben halt am meisten Gutes. Und wähle so. Wenn es dir gut geht, dann wähle nicht aus Prinzipien von, ich bin trotzig, weil meine Partei die letzten Jahre irgendwie nicht das gemacht hat, was ich mir gedacht habe. Und jetzt wähle ich deshalb was ganz, ganz anderes. Mal gucken, was dabei rumkommt. Sondern wählt aus der Perspektive der schwächsten Person im Raum. Da kann man alle mitschützen. Da kann man jede Person, die schützenswert ist, mitschützen. Das ist gar nicht so schwer. Dafür muss man nicht mal ein Ally sein.
Das ist ein sehr guter Tipp. Auf jeden Fall. Ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig viele Fragen. Bevor ich jetzt meine letzten Fragen stelle, würde ich erstmal fragen.
Ja, die Haare sind echt.
Sind sie?
Sind sie, ja.
Wow.
Die sind echt.
Ja. Das war natürlich meine letzte Frage. Ich streich sie kurz durch. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte ist, hast du Themen auf dem Herzen, wo du sagst, ich habe gerade ein Mikrofon, das möchte ich eigentlich mal sagen, darüber möchte ich mal sprechen?
Oh, da puttest du mich on the spot.
Ja, du darfst doch kurz durchatmen, kurz du musst nachdenken. Nicht direkt loshauen.
Vielleicht einfach, Leute, geht mal dahin, wo ihr denkt, dass die Gefahr ist. Geht mal zu einer Dragshow und guckt, wie gefährlich das ist. Kann ich nur empfehlen. Hier, Hannover hat ganz, ganz tolle Spaces, wo man hingehen kann, wo man gucken kann. Verhaltet euch entsprechend und schaut einfach mal, was für Kunst so auf der Bühne zu sehen ist und dass das nicht alles schmuddelig ist. Das natürlich. Und alle, die meinen, jetzt noch Kinder in die Welt zu setzen, trotz der Gefahr, die uns allen droht, bringt euren Kindern bei, offen zu sein und lehrt die wieder Empathie. Lehrt die Kids nicht aus eurem eigenen Bias und euren eigenen Vorurteilen, sondern versucht einfach mal die Schubladen, die wir alle im Kopf haben, aufzumachen, reinzugucken und gebt euch die Chance, umzusortieren. Das ist so, genau. Macht die Schubladen auf, sortiert um und bringt das euren Kindern bei.
Das klingt sehr gut. Ich schlage jetzt zum Ende noch mal den Bogen zu dir als Drag Queen.
Oh.
Und zwar hast du gesagt, es gibt eine Geschichte hinter deinem Namen.
Oh.
Wie ist dein Name zustande gekommen? Ich bin jetzt sehr neugierig.
Oh ja, also gibt, da muss ich ausrollen. Also Flexi Twix kommt nicht vom Schokoriegel, wie viele denken. Der Twix würde passen. Ich habe auch braune Beine, die sind wie kleine Twix. Ist auch ähnlich, die Geschichte. Meine liebe Schwester hat sich über mein Boy-Ich gerne bis heute lustig gemacht, dass ich relativ dünne Beine für meinen recht wuchtigen Oberkörper habe und hat meine Beine immer Zweige genannt. Mhm. Und das englische Wort für Zweig ist Twig. Mhm. Und weil ich es ein bisschen cooler und hipper fand mit dem X, habe ich aus dem Twigs für Zweige Twix gemacht. Deshalb Twix. Flexi ist ein Anagramm für meinen Namen. Meinen echten Boy-Namen.
Ah, okay.
Und die klugen ZuhörerInnen können raten, welcher Name sich dahinter verbergen könnte.
Wir bringen dann ein Kreuzworträtsel damit raus. kannst du dich erinnern, als du das erste Mal in Drag gegangen bist?
Aus dem Haus?
Nee, also dich selbst, also als du das erste Mal an deinem Körper Drag ausprobiert hast. Du meinst vorhin, dass irgendwas mit einem passiert, ja, wenn man das erste Mal sich in Drag sieht.
Ja, also das war erstmal sehr dramatisch, weil das sah sehr hässlich aus. Und das ist in Ordnung.
Übung macht ja auch besser.
Aber ich fühlte mich wie the shit. Ich dachte, mega. Das Make-up sitzt toll. Wenn ich heute mir das Foto angucke vom ersten Mal, denke ich mir so, ach Mensch, Junge, was hast du da gemacht? Aber es ist erstmal so ein Gefühl von, oh, ich kann irgendwie alles sein. Also ich kann, und gerade so als schwuler Cis-Mann, das, was einem oft vorgeworfen oder wovor man Angst hat, Femininität und Weichheit und alles, was eigentlich positiv in unserer Welt ist, ja, das ist alles, was weiblich und weich und so ist, das zu nehmen, wo alle gesagt haben, oh, stell dich nicht so an, sei nicht so tuntig oder so, und das zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt erst recht. Und jetzt mache ich einen Lippenstift drauf. Und das ist cool. So, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, einfach zu sagen, ey, das ist alles nur am Ende des Tages, ist alles nur Stoff und Fett und Schminke und Farben. Das ist alles. Und das kann niemanden so sehr offenden, dass das einen Grund gibt, jemandem weh zu tun oder jemanden zu beleidigen. Von daher, so zu sehen, ach, ich kann mit ganz wenig Dingen einfach was machen, wo ich früher mich vielleicht für geschämt hätte, weil ich Angst gehabt habe, dass jemand denken könnte, ich könnte schwul sein. Wie das wohl sein kann. Und dann aber zu sagen, ach ja, aber eigentlich ist nichts Schlechtes an schönen Dingen. So, und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, aber wer mag nicht ein bisschen Farbe? Und wenn was schön ist und schöne Formen hat, so als Mensch, der Kunst mag. Von daher, das Gefühl war dann so, ah ja, ich nehme das, was mir immer Sorge bereitet hat, dass ich es zu sehr sein könnte und bringe das auf die Spitze. Ich bin jetzt super feminin und mache da auch noch was Schönes draus.
Es ist auch ein bisschen, dass du es sozusagen dann so doll machst, dass man offensichtlich sieht, dass es Absicht ist.
Natürlich, ja. Ja, genau.
Es gibt ja nicht nur Drag Queens, obwohl bei Drag denkt man direkt an Drag Queens, aber es gibt ja auch noch viel, viel mehr. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Was gibt es noch für Drag-Formen?
Bitte schaut euch Drag Kings an. Ja, wir Drag Queens, wir lieben es, hübsch zu sein. Und auch, es gibt da sehr politische und auch sehr, sehr gute Queens und so. Aber die besten Drag Shows oder Drag Performances, die ich bisher so gesehen habe, waren von Drag Kings. Und das sind ist auch wieder einfach nur das Spiel, das Theaterspiel mit den Geschlechterrollen oder mit Maskulinität und Femininität. Das sind Personen, die sich, anders als ich, dann vielleicht nicht in einer hyperfemininen Version darstellen, sondern in einer hypermaskulinen Form. Kann auch alles dazwischen sein, non-binär und auch da ist es dann, es kann auch ein Alien sein, der auf der Bühne steht, auch das ist Drag, ja. Aber da kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch Drag Kings an. Die erzählen oft eine noch coolere Geschichte als wir Drag Queens. Habe ich nicht laut gesagt.
Nur leise ins Mikrofon. Ist für dich Drag was Politisches?
Ja, Drag ist immer politisch. Der Moment, wie ich gerade schon gesagt habe, wo ich was nehme, was vielleicht nicht der Norm entspricht, niemandem wehtut, aber trotzdem irgendwas die Leute bewegt und irgendwas mit denen macht, das ist politisch. Und mit jedem Wimpernschlag bin ich politisch. Auch wenn ich auf der Bühne nicht stehe und sehr, sehr politische Dinge sage, aber alleine diese reine Form zu sagen, ey, fuck Gender, fuck the system, das ist alles nur Stoff, das ist alles nur, we're all born naked and the rest is drag, sagt eine sehr, sehr kluge Drag Queen, die alle kennen sollten, RuPaul. Wir sind jeden Tag in Drag, wir ziehen uns irgendwas an und machen das, wie wir uns gerade fühlen, um irgendwas damit zu erreichen. Das ist halt diese Form von dieser Selbstinszenierung ist auf jeden Fall politisch.
Ich habe fast keine Fragen mehr an dich. Zwei letzte sind es noch. Das eine ist, wir sprechen ja in der Gesellschaft in Deutschland seit ein paar Jahren relativ viel über diese Brandmauer gegen rechts, die wir uns als Gesellschaft wünschen oder ein Teil der Gesellschaft sich wünscht. Und häufig sehe ich, dass Menschen sich die wünschen, aber niemand weiß so richtig, wer macht die Bauleitung, wo kriegen wir die Steine her, wo kriegen wir den Mörtel her. Hast du einen kleinen Stein oder irgendeinen Anteil von dieser Mauer, den du uns mitgeben kannst? Irgendwas, was wir beitragen können oder was du beiträgst zu einer Brandmauer gegen rechts?
Ich glaube, das geht wieder so ein bisschen zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses guckt nach rechts und links, wem geht's am schlechtesten und überlegt euch, ob es klug ist, einen Stein von dieser Mauer wegzunehmen oder ob die Person neben mir schneller Feuer fängt als ich vielleicht. Und wenn das so ist, dann lasse ich den Stein da stehen und setze noch einen oben drauf und verspachtle.
Das klingt gut.
Und mache eine schöne Tapete drauf, bunt.
Okay, hast du noch eine Sache vor meiner letzten Frage, die du auf jeden Fall sagen möchtest?
kommt und schaut uns PerformerInnen auf Bühnen an, habt Spaß, trinkt was oder auch nicht, feiert und öffnet euch der Kunst.
Das klingt sehr gut. Wenn ich dir schenken würde, dass du 5 Minuten Tagesschau verantworten darfst, du darfst konzipieren, was in diesen 5 Minuten Tagesschau stattfindet. Du kriegst ein Team an die Hand, also technisch wird alles gut gemacht, du musst nur die Entscheidung treffen, was da stattfindet. Was würdest du gerne mal in der Tagesschau sehen, was du gerade nicht siehst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange die Tagesschau nicht mehr angeguckt, weil es mich sehr deprimiert.
Vielleicht, weil du die 5 Minuten nicht kuratierst.
Wenn ich die 5 Minuten hätte. Das ist eine schwere Frage. Was würde ich machen?
Du darfst gerne kurz überlegen.
Ich überlege kurz.
Ja. Und es ist auch kein Bewerbungsgespräch.
5 Minuten Tagesschau. Ich würde als Öffentlich-Rechtliche erstmal sagen, oder ich würde in der Tagesschau ansprechen, dass bitte alle Mediensender aufhören sollten, Leute aus der doofen Partei sprechen zu lassen und die nicht mehr in die Sendung einzuladen. Als Tagesschau, als Leitmedium unserer von Rundfunkgebühren bezahlten Themeninhalten, die sie da machen sollten, wäre gut mal zu sagen, Leute, ladet die alle erstmal nicht mehr ein, gebt ihnen keine Bühne.
Du darfst bei uns übrigens doofe Parteien auch beim Namen nennen.
Na, die AfD. Okay. Wissen wir alle, was gemeint ist, ne?
Ich wollte es nur sagen.
Aber ich kann es auch nicht mehr, ich möchte, weil man kann, kein Mensch kann guten Gewissens so eine Partei wählen und deshalb darf man diesen Leuten auch gar keinen Raum geben in den Medien. Und als Tagesschau-Sprecherin würde ich sagen, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen allen empfehlen, alle Medien auszuschalten, die Leute von der AfD einladen. Vielen Dank. Das war's mit der Tagesschau.
So, das waren noch nicht mal 5 Minuten.
Das geht. Dazwischen würde ich tanzen, singen.
Ja, du kannst
vielleicht eine kleine Show machen. Ja.
Flexi, wenn Leute jetzt neugierig geworden sind auf Drag, auf dich, wo kann man mehr über dich finden?
Auf Instagram. Googelt Flexi Twix, geht zu Instagram, folgt mir auf Instagram. Dort poste ich immer, wenn irgendwelche Sachen sein sollten. Auch dieses coole Happening heute werde ich dort sicherlich dann auch reposten. Und ja, ich mache alle paar Monate mal was. Ich bin nicht so, dass ich jede Woche unterwegs bin, aber man muss sich ja auch rar machen. Aber man findet mich definitiv auf Instagram.
Wir werden dich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das heißt, man kann da einfach reinklicken. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. War richtig, richtig schön. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Wenn dir die Folge und das Thema gefallen hat, wenn dir auf jeden Fall unser Gast gefallen hat heute, lass gerne ein Like da, kommentier positive Sachen, weil negative Kommentare sind immer lauter und immer mehr. Schick es an FreundInnen und geh am besten zu der nächsten Dragshow in deiner Nähe.